Hallo und herzlich willkommen heute zur 183. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in Franken unterwegs und habe mit Thomas Patek einen jungen Mann ans Mikrofon geholt, der zunächst als Entwicklungsingenieur mit beiden Beinen im Berufsleben stand, dann aber in eine persönliche Krise geriet und schließlich im Weinbau sein neues Glück gefunden hat. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Thomas. Danke für deine schonungslose Offenheit, mit der du die Dinge ansprichst, und Chapeau, mit wie viel Werf und Engagement du dich ins Leben als Winzer hineingeworfen und dabei einen Weg gefunden hast, deine Talente zum Zug kommen zu lassen, ohne deine Schwächen zu ignorieren. Über all das reden wir im Podcast und logisch, natürlich reden wir auch über seine Weine, seine Art der Weinbergspflege und wie er den Prozess der Weinbereitung im Keller begleitet. Immer wieder zum Vorschein kommt dabei seine ganz, ganz große Liebe zum Silvaner, dieser landauf, landab noch immer unterschätzten Rebsorte. Thomas mag ihre robuste Performance im Weinberg ebenso wie ihre leise, vielleicht sogar introvertierte Art im Glas. Sie ist im Wesensverwandt. Freut euch auf eine diesmal etwas längere Podcast-Episode, auf ein über weite Strecken persönliches, offenes, facettenreiches und gleichwohl ungemein entspanntes Gespräch. Freut euch auf Thomas Patek aus Kitzingen im Weinbaugebiet Franken. Lieber Thomas, willkommen heute hier bei Genuss im Bus. Ich freue mich, dass du dabei bist und sende einen herzlichen Gruß nach, ja, wo bist du heute, in Kitzingen oder woanders?
Hi Wolfgang, grüß dich. Ich freue mich, da zu sein, und genau richtig, ich bin in Kitzingen.
Okay, da war ja auch, Kitzingen war auch der Ort, wo wir uns getroffen haben. Das war damals in den Räumlichkeiten der zwei Naturkinder, ne? Michael Volker und Melanie Drese.
Genau.
Haben eine Reihe von Produkten, eine Reihe von Weinen, die du produzierst, probiert. Wir haben uns Weinberge angeguckt. Und du hast mir da verraten, dass du ja im Grunde genommen sowas bist wie ein Quereinsteiger. Dass du also gar nicht wie viele aus einem elterlichen Weingutsbetrieb kommst und Weinbau dann auch gelernt hast, in der Ausbildung oder studiert, sondern dass du auf dem Umweg zu dem Thema Wein und in den Weinbau hineingeraten bist. Was war dein erstes berufliches Leben?
Ja, das ist absolut korrekt. Ich habe im Prinzip nach der Schule, nach dem Abitur, ein Mechatronikstudium gemacht, ein duales. So Mathe, Physik war so das Ding, was ich gemacht habe, weil ich hatte damals noch andere Interessen, als viel zu lernen für die Schule. Und da hatte ich immer den Eindruck, wenn man das so ein bisschen kapiert, dann kriegt man das schon hin mit überschaubarem Einsatz. Und danach hat es mich auch dementsprechend in so eine naturwissenschaftliche Richtung verschlagen, und ich habe Mechatronik studiert, so ein duales Studium gemacht damals. Und bei der Firma, mit der ich das gemacht habe, habe ich danach auch nach dem abgeschlossenen Studium dann gearbeitet. Als Entwicklungsingenieur tatsächlich in der konstruktiven Entwicklung, und habe da hauptsächlich so 3D-CAD-Konstruktionen gemacht und damals auch ganz Einzelteile, Baugruppen entwickelt, konstruiert, mit der Fertigung, dann die Teile in die Produktion genommen, mit dem Einkauf Teile eingekauft und Qualitätssicherung auch, Prüfvorschriften, Anweisungen durchgearbeitet. Solche Sachen, ne? Also größtenteils Bürojob, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Das hat dir Spaß gemacht, und das war auch so in etwa, was du dir vorgestellt hast, als du das Studium angefangen oder zu Ende geführt hast?
Also damals, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich noch gar nicht so, ich sag mal, den Drive oder den Fokus, so die Konzentration, dass mein Beruf schon einen Großteil meines Lebens, meines Alltags ausmacht und dass ich jetzt genau weiß, was ich werden will und wer ich bin und was ich mache. Das wäre gelogen. Ich habe das mehr so aus den genannten Gründen gemacht. Und ja, ich war damals viel am PC, ne? Auch schon vor dem Studium und vor der Arbeit. War immer eher so ein introvertierter Typ, würde ich mal sagen. Und das Gleiche konnte ich dann in dem Beruf schon nutzen, ne? Weil das Thema als Entwicklungsingenieur ist schon, sich zu überlegen, was muss ich alles tun, an was muss ich alles denken, damit Teile und Baugruppen, ich sag mal, fertigungsgerecht sind, funktionsgerecht, materialgerecht, kostengerecht und so weiter. Also man überlegt sich sozusagen, was kann alles schiefgehen und versucht dann die ganzen Fehler nach und nach auszuschließen. Und das ist schon, ich würde mal sagen, ein Job für jemanden, der ja, gern genau hinguckt, viel in seinem Kopf ist, sich viel Gedanken macht. Und ich bin damals gar nicht so sehr von der Bastler, von der Handwerkerseite gekommen. Das war bei mir zu Hause nie so der Fall, dass ich jetzt schon mit meinem Dad an einem Mofa rumgeschraubt hätte oder sonstiges. Ne? Das war weniger so. Ich konnte dann in dem Beruf doch mich eigentlich ganz gut einarbeiten, habe dann auch 8 Jahre als Ingenieur in der Konstruktion gearbeitet, bin mehr in die Mechanikrichtung gegangen, weil beim Thema Informatik und Elektrik, Elektronik bin ich dann doch auch schnell an meine Grenzen gekommen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Logik für sich. Da habe ich auch echt Respekt vor den Leuten, die das alles so durchchecken und da Software programmieren und so weiter von der Hirnleistung. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, das ist nicht alles. Also die Frage von dir war ja, was hat mich da begeistert oder was war schön? Das ist schon so ein bisschen wie, ich nenne es mal Lego-Spielen für Erwachsene. Du fängst bei null an, hast sozusagen ein Lastenheft, wo drin steht, was das alles können soll, ne? Entweder vom Kunden oder vom Produktbereich. Und die Leute haben da eine große Wunschliste, ne? Die eierlegende Wollmilchsau und am besten soll es nichts kosten. Und dann guckst du halt, wie du das realisieren kannst.
Also,
Und
das hat schon zum Teil auch zu dir gepasst, so ein bisschen, ne? Also, es hat vielleicht nicht 100% den Thomas Patek bedient, aber ein Teil von dir hat sich da doch wohlgefühlt, oder?
ein Teil von mir hat sich auf jeden Fall wohlgefühlt, weil wenn du das erste Mal deine Prototypenteile kriegst, nach 2 Jahren Grübeln und Zeichnen und Machen, ist das schon eine spannende Sache. Du erschaffst was, ne? Du bist schon kreativ und du erschaffst was. Und das etwas schaffen und erschaffen begeistert mich. Das muss ich ganz klar sagen. Und dieser Teil hat mir auch gut gefallen. Aber zu dem Sinn, des Gedenkens, ich nenne es jetzt auch mal einen Sinn, ist jetzt bei meinem jetzigen, ja, nennen wir es Beruf, aber es ist eigentlich nicht nur, wenn du Wein machst, finde ich, ist es schwer, das nur Beruf zu nennen, weil es schon dein ganzes Leben und deinen ganzen Alltag auch irgendwie, ja, nimmt einen großen Fokus ein. Also ich sag mal, ich verwende jetzt viel mehr Zeit meines Lebens auf das Thema Wein machen und Wein im Allgemeinen, als ich es damals auf das Thema Konstruieren verwendet habe, ne?
Aber das geht mir jetzt einen Schritt zu schnell, Thomas.
Ja,
Kurz zurück.
gerne.
Es muss irgendwas ja passiert sein. Du musst ins Grübeln gekommen sein. Vielleicht auch an irgendeiner Stelle das Gefühl von Unzufriedenheit erlebt haben. Sonst wärst du ja da nicht ausgestiegen und hättest nach einer Alternative gesucht.
Ja. Also die Arbeitszeiten und Bedingungen und das Geld waren es nicht, das kann ich dir schon mal verraten. Es war doch eher so, dass ich da vielleicht nicht ganz die Hälfte, ein bisschen mehr schon, aber viel weniger gearbeitet habe und viel mehr verdient habe pro Stunde, ne? Das ist ganz klar. Aber es war eben, für mich war es nur ein Sinn, der hauptsächlich angesprochen war und ich war halt doch die meiste Zeit einfach vor dem PC gesessen und habe gedacht und gegrübelt so. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es vielleicht nur der Job war. Was bei mir gekommen ist, so schleichend, und das war mir damals nicht bewusst, weil ich es nicht kannte, bis es dann halt in einem schweren Stadium war. Ich habe damals dann Depressionen bekommen.
Okay.
Mittlerweile eigentlich ein Thema, für das es Awareness gibt. Damals, als es mich das erste Mal dann so richtig in der Kraftlosigkeit und Ausgebranntheit und dieses Loch und also es ging wirklich fast gar nichts mehr bei mir. Als ich da reingefallen bin, war das für mich komplett Neuland und wusste auch gar nicht, was das ist, wollte das auch nicht eingestehen und da alles Mögliche vorher untersucht. Ne? Da kommen ja körperliche Symptome
Ja,
dazu.
ja.
Und das hat eine Zeit gedauert. Ne? Ich war dann auch längere Zeit krank. Ich sag mal, mein Licht hat ganz klein nur noch gebrannt. Und dann konnte ich meinen Job auch nicht mehr ausführen. Ne?
Verstehe.
Es war nicht mehr möglich. Keine Chance. Und dann war für mich irgendwie die Verzweiflung in der Kraftlosigkeit, in der Angst. Ich sehe nur noch eine Chance, dass das Leiden irgendwie aufhört. Und das ist natürlich der sehnlichste Wunsch, wenn es einem so geht, dass das Leiden vielleicht aufhört. Und das ist irgendwas komplett Neues anfangen. Geglaubt habe ich daran nicht, dass mir das hilft, weil in so einer
Okay.
Phase sieht man nur schwarz. So, da siehst du keine Chance, keine Lösung, keine Zukunft für dich. Aber ich habe es einige Tage mal mit nichts tun, mit Ausruhen, das funktioniert alles nicht mehr, ne? Da hast du gar keine Chance. Also das ist wirklich, also bei mir war es so, da kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber da hast du keine normalen Dinge, die du sonst irgendwie hinkriegst, oder keine Gedankengänge mehr, wie du normal funktionierst. So, da bist du nur noch reduziert auf deine größten Ängste, Panik, getrieben von negativer Emotion. Ne? Der Kopf funktioniert nicht
Und
mehr.
da gab es doch jetzt niemand, keine Partnerin, keine Eltern, keine wie auch immer Freunde, die da eine wichtige Rolle gespielt haben.
Doch. Auf jeden Fall. Also meine Eltern haben mich da aufgefangen, und ich bin dann auch zu meinen Eltern zurück. Ich hätte keinen eigenen Hausstand mehr führen können. Und mit meiner langjährigen Freundin damals, wir haben uns dann getrennt. Das war für sie natürlich verwirrend, und ich konnte, also ich war auch nicht beziehungsfähig oder sonst was. Und was ich aber jetzt im Nachhinein sagen kann, also ich spreche wieder nur von mir. Du kannst dir da nur selber helfen. Also es ist nicht falsch verstehen, es ist ganz wichtig, dass man in so einer Phase und in solchen psychischen Krankheitsphasen Hilfe von außen in Anspruch nimmt und bekommt. Aber dass das Leid aufhört und dass man, also meistens hat das ja was mit Glaubenssätzen, mit Verhaltensmustern zu tun, mit inneren Konflikten, ne? Dass man da irgendwie aus diesem Teufelskreis rauskommt, schafft man oft nur selbst.
Und du hast es
Ja.
geschafft.
Ich habe das soweit geschafft. Das war, also ich hatte zweimal eine richtig schwere depressive Phase in meinem Leben. Und aus der ersten bin ich sozusagen rausgekommen durch das Neue, durch neue Adrenalinkicks, ne? Dann anfangen mit dem Wein machen, schnell wieder Anerkennung, Aufmerksamkeit bekommen. Und mir sozusagen, also ich war früher eher schüchtern und mich viele Dinge nicht getraut, die ich aber eigentlich vielleicht gern gehabt oder gemacht hätte. Und dann habe ich es mit der komplett entgegengesetzten Methode versucht und habe dann auf einmal alles gemacht, bin ins Ausland geflogen allein und allein durch Nicaragua getingelt und so Sachen. Und habe mir sozusagen die Gehirnchemie mit Kicks sozusagen immer wieder ausgeschüttet. Aber musste dann 2 Jahre später feststellen, dass das auch nicht langfristig von Erfolg gekrönt ist, ne?
Ich verstehe.
Das ist ein Leben auf der Flucht, sozusagen. Und für mich ist der, also für mich, ich muss das wirklich immer wieder betonen, weil das kann man nicht verallgemeinern, das ist so vielfältig, das Thema mentale Gesundheit, was ich erfahren durfte und auch Leute in der Zeit kennengelernt habe. Für mich heißt das, der heilsame Weg ist der Weg, der sich selber kennenlernt, sich selber verstehen. Warum verhält man sich und denkt, wie man denkt? Das hat oft was mit, was man auch aus mehreren Generationen davor mitbekommen hat, mit anerlernten Verhaltensmustern aus der Kindheit ganz viel, glaube ich, also in meinem Fall, zu tun. Und wenn man das mal, also das, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist immer so ein großer Schutzwall, ne, da. Und der ist ganz schwer zu überwinden, weil diese Muster haben einen vielleicht 15, 20, 25 Jahre oder noch länger des Lebens, haben die sich programmiert, um einen sicher durchs Leben zu bringen und haben sich bewährt vielleicht sogar, ne, antrainiert. Und jetzt im Erwachsenenleben oder zu einem späteren
Funktioniert es nicht
Zeitpunkt
mehr, ne?
sind die eher schädlich oder
Ja,
hinderlich, genau, ja. Und das muss man erstmal aufbrechen und erkennen. Und dann musste ich aber auch lernen, dass Therapie, was ich dann auch gemacht habe und versucht habe, auf vielfältigsten Kanälen, nicht unbedingt heißt, sich komplett zu verändern. Das merkt man dann oft, wenn man dann, das ist so oft ein erster Schritt, ne, dass man dann versucht, gegenzusteuern und Dinge sehr anders zu machen und sehr aufgedreht ist vielleicht. Und
sich
für mich
annehmen
ist,
ist vielleicht wichtiger.
ja, ganz genau, du sagst es, ne? Sich kennenlernen und sich akzeptieren ist ein ganz großer Schritt. Und ich glaube, für mich auch so ist ein wichtiges Thema Selbstwert und Selbstsicherheit. Also so wie man ist mit seinen eigenen Eigenschaften, ist das okay. Man muss die Dinge für sich machen. Das heißt, man kann die Dinge für sich machen und weniger für die Anerkennung von anderen. Weil dann ist man immer so angewiesen, ne? Auf Input von außen, auf Bestätigung, auf Anerkennung und dann wird das Glück halt zerbrechlich. Und wenn man das schafft, sich so also hinzunehmen, wie man ist und die Dinge zu tun, die einen gut tut, ohne den Input von außen, dann ist das Glück, kann das Glück stabiler sein, glaube ich, ne?
Das heißt, Thomas, deine Reise in die Welt des Weines war jetzt nicht von Anfang an eine glückliche, eine Reise, die sofort gefunzt hat für dich, auch was deine innere Stabilität anbelangt, sondern sie hat in der ersten Phase, so habe ich dich eben verstanden, dazu geführt, dass du da sehr viel Bestätigung dir auch geholt hast. Aber es kam dann nochmal zu einer Krise, ne?
Ja, jein. Also ich habe ja damals dann eine Ausbildung angefangen nach 2, 3 Praktikas. Und jetzt kannst du dir vorstellen, davor war ich Ingenieur mit 8 Jahren Berufserfahrung. Ich habe da auch eine technische Zeichnerin gehabt, die mit und unter mir fachlich gearbeitet hat. Ich habe damals zum Ende, kann ich glaube ich sagen, ich habe so 70.000 Euro im Jahr verdient für eine 35-Wochenstunde, ne? Und danach bin ich in die Ausbildung gegangen, in die Berufsschule mit 16, 17-Jährigen und 700 oder 800 Euro im Monat. Ne? Da bist du umgerechnet bei einem Stundenlohn von 3 Euro. Und ich habe die Ausbildung bei einem Weingut gemacht, hier in Franken, das renommiert
Hausdauer.
ist, Horst Sauer, genau. Und da haben wir schon Gas gegeben, so. Das heißt, da war jetzt in der Anfangszeit erstmal nicht so, dass ich für das, was ich tue, von außen in der Weinszene oder bei Weintrinkern Anerkennung bekommen habe. Aber ich habe mit dem Horst einfach jemanden gegeben, der gehabt damals, der mir Aufgaben gegeben hat, der mir Vertrauen gegeben hat. Ich durfte bei ihm auch eigene Weinberge bewirtschaften. Ich habe relativ schnell verantwortungsvolle Aufgaben im Keller machen dürfen. War dann auch eine Zeit lang mehr oder weniger allein im Keller im Herbst immer und habe da alles gemacht und gewuppt. Und das hat mir halt wieder Energie gegeben und Sinn, ne? Also, wenn du in der Depression bist und das Gefühl hast, du kannst gar nichts und bist sowas von falsch auf dieser Welt, dann ist das das Einzige, also in meinem Fall und meiner Erfahrung nach, was dir wieder Selbstwert gibt, ne? Dass dir Dinge gelingen. Und das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil wie gesagt, ne, das kann auch dann sozusagen eine Droge sein. Du brauchst dann immer Action und dir müssen Dinge gelingen, Erfolge, um dich gut zu fühlen.
Ja, es ist noch nicht innere Stabilität erreicht, ne?
Nee, nee. Ich habe dann auch mal einen Therapeuten gehabt, so, da war ich irgendwo im Allgäu. Und dann habe ich gleich gefragt, so, wo sind hier welche Berge, wo kann ich hoch und so
Ja,
weiter, ne?
ja,
So in dem Modus damals so.
ja, ja.
Und dann hat er mir gesagt, ja, da gibt es den Fender oder was das damals war. Und hat er gesagt, aber Herr Patek, super fände ich es, wenn Sie nur den halben Weg hochgehen und danach umdrehen. Und dann, oh, was? Okay, was? Wie? Nee, hä? Und ja, ich habe so ein paar so Sprüche dann im Verlauf meines Lebens gehört, ne? Auf unterschiedlichsten Kanälen. Es gibt auch Podcasts mittlerweile noch und nöcher über mentale Gesundheit und so weiter, wo ich immer mal wieder kleine Puzzlestücke dafür gefunden habe, die für mich gepasst haben, wo mir eine Erleuchtung gekommen ist und die mir geholfen haben, ein Stück weit mehr zum inneren Frieden zu finden. Aber es ist, glaube ich, ein lebenslanges Thema. Lebenslanges Thema, man hat schon seine Prägung und seine Art, es macht auch den Charakter aus, wäre auch irgendwie ein bisschen, ich nenne es mal creepy, wenn man von heute auf morgen so ein komplett anderer Mensch vom Charakter sein könnte oder will.
Das wird nicht funktionieren, nee.
Nee, dann hat man ja auch keine Persönlichkeit. Deswegen ist es schon gut, sich zu erkennen, wie man ist, das anzunehmen und wenn man an den einen oder anderen Schwachstellen, wenn die dann immer wieder auftauchen, Muster, dann einfach mit Achtsamkeit und
Ja.
Bewusstsein wahrnimmt, ah, das bin wieder ich, alles
Ja.
klar.
Müssen wir alle, Thomas. Jeder muss, glaube ich, von uns mit bestimmten, auch mit bestimmten Schwächen, ne? Wir haben alle Stärken, aber jeder hat auch so seine Schwächen. Der eine körperlich, der andere psychisch, der andere hat andere Dinge. Damit muss man ein Stück weit durchs Leben gehen. Und ich habe vorhin ja gesagt, sich das auch eingestehen und annehmen ist viel wertvoller, als sich immer wieder beweisen, dass das ja gar keine Schwäche ist, ne?
Ich rede das sehr gerne, sehr offen darüber, wie du merkst, weil es für mich kein Tabu mehr ist. Es soll keine Scham für mentale Krankheit geben, meiner Meinung
Ja,
nach, weil
absolut.
Scham und Schuld sind Emotionen, die töten Leute, ne? Das ist wirklich, wirklich mit der gefährlichste Part an der
Ja,
ganzen Nummer, meiner
ja.
Meinung nach.
Also du hast mir, ich hab mich jetzt gerade eben, bevor wir losgelegt haben, nochmal erinnert, was du mir gesagt hast. Ich habe mir ein paar Notizen damals gemacht. Praktika hast du gemacht beim Ludwig Knoll, ne? Weingut am Stein. Und war es auch bei Wehrheims in Siebelding beziehungsweise in Birkweiler. Da hast
Genau.
gesagt, die Ausbildung hast du dann begonnen bei Horst Sauer in Escherndorf und bist anschließend zu Simone Adams nach Ingelheim. Das sind ja nun, wenn man diese vier Namen hört, alles auf ihre Art Koryphäen. Beeindruckende Weine entstehen in diesen Häusern und es sind, wenn ich das richtig sehe, auch alle interessante Persönlichkeiten, ne? Die Wehrheims, der Ludwig, Horst Sauer, Simone. Also, wenn du jetzt zurückguckst, natürlich guckst du durch eine bestimmte Brille zurück, weil das ja natürlich eine Phase war, die nicht ganz einfach war. Und trotzdem bist du in dieser Zeit ja Menschen begegnet, die interessant sind. Was hast du mitgenommen, fachlich aus diesen Jahren oder aus dieser Zeit? Und was hast du als wichtigstes Learning vielleicht auch für dein für deine heutige Tätigkeit als Winzer, Kellermeister und Weinbergsarbeiter mitgenommen?
Ich fange mal vorne an. Also ich wusste damals nicht, was ich machen sollte, ne? Für mich war nur klar, es kann nicht zu geistig aufwendig sein. Ich hatte dann natürlich das Bedürfnis nach Wechsel. Also ich wollte dann auf was mit den Händen machen, nicht nur am Schreibtisch sitzen. Ich wollte draußen in der Natur sein.
Ja.
Ich wollte Sonne, weil die natürlich im dunklen Gemüt gut tut. Und dann, ich habe damals in Würzburg gewohnt. Bin immer nach Bad Mergentheim gependelt und dann habe ich mich umgeguckt, habe überlegt, ob ich Koch werden soll oder Förster,
Ja.
und habe die Weinberge gesehen und ich hatte ja echt gar keine Ahnung von Wein, null, und habe mir einfach nur gedacht, irgendjemand macht das ja auch, und habe vom Ludwig Knoll das Hoffest gekannt als Würzburger und bin dann einfach mal zu ihm hin, habe all meinen Mut zusammengenommen und habe gefragt, ob er einen Praktikanten sucht, und das war kurz vor der Weinlese und da hat er natürlich Leute gebraucht. Und dann habe ich da den ersten vollen Herbst mitgemacht und habe dann auch hier und da beim Kellermeister ein bisschen mitmischen und helfen können. Also das war eine spannende Einführung. 2014 war kein leichter Herbst, eigentlich seit ich Wein mache, glaube ich, der anspruchsvollste. Ich weiß noch, dass damals die Weinberge zum Teil nach Essig gestunken haben. Beim Lesen waren die Hände immer nass und babbig. Sowas habe ich eigentlich seitdem nicht mehr gehabt, auch wenn es trotzdem herausfordernde Jahre gab. Aber 14 war, glaube ich, das Schwierigste. Und danach, ja, dann habe ich gedacht, jo, von einem weiß ich noch nicht. Und ich konnte die Ausbildung erst im, wann geht die immer los? Ich glaube, nach dem, kurz vorm Herbst, ne? August oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. So, und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich noch Zeit. Dann reise ich doch ein bisschen rum und mache noch ein paar Praktikas. Und ja, du hast richtig erkannt, das waren alles große Namen, weil, wie habe ich damals gedacht, das muss gleich wieder top sein, alles und Renommee und Status, ne? Also ich bin eigentlich mit der falschen Motivation in das Thema Wein dran, noch so ein bisschen, ja, von alten Glaubenssätzen getriggert, da losgerannt. Nichtsdestotrotz bin ich für die Ausbildungszeit beim Horst sehr dankbar. Ich habe da, glaube ich, das Thema Einstellung zur Arbeit im Weinberg und Präzision kennenlernen dürfen. Das muss man dem Horst zugutehalten. Ich glaube außerdem, dass er nichts verlangt von jemandem, was er nicht selber auch leistet. Also damals war er, glaube ich, so um die 60, als ich dort war, und da hat er selber auch noch richtig Gas gegeben, ne? Ich habe jetzt da schon länger keine Beziehung mehr zum Weingut, aber ja, das war so. Und außerdem war ich noch in Österreich, in Wien. Das ist über einen Bekannten irgendwie hergestellt worden, die Connection. Wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich ausgekannt. Ja, das war so gemischt. Das war jetzt nicht der Bringer, sage ich mal. Da habe ich auch mal 2 Wochen nur Etiketten von Flaschen abgekratzt, aber das
Okay.
gehört auch alles dazu,
Ja,
ne?
ja, ja, ja.
Und bei Wehrheims war es auch interessant, gab es auch diverseste Herausforderungen für mich. Und habe damals mit dem Gabriel Scheuermann, der hat damals noch dort gearbeitet, da auch noch zusammengearbeitet, der jetzt auch Weine macht, die ich sehr
Ja.
schätze. Und der Julian Schreieck war noch dort, ja. Und der Franz, der Junior, der jetzt, glaube ich, vom Vater dann mittlerweile, schätze ich mal, das Weingut übernommen hat. Ich
Ja,
habe das jetzt auch
der
nicht ganz
ist
genau verfolgt, ja.
Franz Ma, ja.
Genau, also das war auch eine ganz gute Zeit. Und dann bin ich zu, nach der Ausbildung habe ich erstmal einen Herbst in Australien gemacht. Das war für mich auch super spannend bei einem Weingut, das eigentlich 50 Hektar nur Pinot und Chardonnay macht.
Okay, wo in Australien war's?
Genau, südlich von Melbourne auf der Mornington Peninsula.
Ja,
Das ist
okay, ja.
denen ihre Cool Climate-Ecke, sagen wir mal
Ja,
so.
genau. Viel Sekt
Genau.
wird da gemacht, ne? Auch.
Das kann sein,
Ja.
ne? Das weiß ich gar nicht genau, ehrlich
Ja,
gesagt.
es, aber die kühlste, du hast recht, das ist die kühlste Ecke jedenfalls in
Ja,
Australien.
genau. Also
Ja.
ich glaube, auf jeden Fall haben sie immer gesagt, Australian Cool Climate,
Ja.
so. Ja, und da ging es dann auch mal richtig an Traubenverarbeitung, ne? Und aber trotzdem versucht der Head Winemaker da sehr, also der war auch von Frankreich, von Burgund geprägt, also hochwertige Pinots und Chardonnays zu machen. Sehr burgundisch. War eine gute Erfahrung, und danach bin ich dann zu Simone und bin da natürlich dann mehr in die Eigenständigkeit. So in der Ausbildung ist es so, dass du schon immer einen Ausbilder hast, sage ich mal, oder bei mir war es so, und du bist in einem Team dabei.
Ja.
Und bei Simone war das so, dass ich dann mich in das Traktorfahren reingefuchst habe, also in alle mechanischen Arbeiten, die habe ich dann gemacht in der Zeit, ne? Auch da bin ich ihr sehr dankbar dafür, dass sie mir am Anfang das Vertrauen gegeben hat, dass ich in ihre Weinberge mit der Maschine durfte, ne? Und habe dann auch ein ganz anderes Winemaking kennengelernt, also viel extensiver in Weinberg, ne? Horst ist sehr präzise, bei Simone konnte ich lernen, dass wenn mal ein paar Gräser unterm Stock stehen, dass deswegen nicht unbedingt gleich die Trauben faul werden. Und auch im Keller hat Simone damals schon viel auf Spontangärung gesetzt und auch einen burgundischen Stil versucht, ne? Mit
Ja.
mehr Zeit auf der Hefe
Wann war das
natürlich
bei
auch.
Simone?
Bei Simone bin ich vor dem Herbst 2018 gelandet, und habe bis 2019 bei ihr gearbeitet.
Ja, das war ja genau auch so eine Umbruchphase bei ihr, wo sie langsam in vielerlei Hinsicht sozusagen eine neue Richtung eingeschlagen hat, ne?
Genau. Ich glaube, mittlerweile ist sie
Ist das durch?
nochmal
Ist das
viel
durch?
deutlicher, ne,
Ja, ja, ja.
mit dem Thema Richtung Low Intervention oder
Absolut.
vielleicht sogar Richtung Natur. Und ja, damals haben wir, glaube ich, so angefangen. Also, wie ich dabei war, haben wir angefangen, den Pfad einzuschlagen, ja.
Und das war dann auch schon nicht mehr Ausbildung bei dir, ne?
Nee, da war
Da
ich ein
warst
gelernter
du im
Winzer
Grunde genommen
sozusagen.
genau Geselle, ne? So.
Geselle, bin ich auch heute noch,
Ja.
mehr nicht.
Okay.
Ja.
Okay. Das war
Ja.
18, 19. Und das
Ja.
war schon auch eine Phase, wenn ich wieder zurückkommen darf, da warst du schon insgesamt stabiler.
Ja, das war schon besser, sag ich mal. Da ging es mir besser, aber ich hatte noch nicht so viele Themen aufgelöst und war so weit in meiner psychischen Heilung, nenne ich es mal, oder wie man das auch immer nennen mag, wie heute, ne? Also mich hat
Okay.
es danach schon noch mal reingerissen. Ja,
Okay,
das
okay.
zweite Mal kam dann danach später.
Kam dann danach. Und von
Ja.
Simone Adams, wie du hast also da den Job irgendwann aufgegeben, weil du irgendwo anders hin wolltest, oder was war der Grund?
Ja, zurück in die Heimat.
Ja.
Damals wegen meiner Freundin,
Ja, also nach Franken wieder.
die kam aus Franken, genau. Habe dann auch Technikerschule angefangen hier in Veilshöchheim.
Pfalzhöchheim.
Genau, habe das aber dann eben über den Haufen schmeißen müssen, weil es mich das zweite Mal erwischt hat.
Okay.
Und ja, mittlerweile glaube ich, werde ich es auch nicht mehr nachholen.
Brauchst du nicht.
Also was mir fehlt, was ich wirklich gerne machen würde, und das finde ich schade, dass das so nicht geht, ist das Thema Ausbildung. Der Michi bei uns, der Chef, bei den zwei Naturkindern, hat auch seinen Winzer nebenbei gemacht. So, der hat auch quasi einen Gesellenstatus, der darf das auch nicht. Und ich bin sozusagen studierter Ingenieur. Habe mittlerweile mit fast 40 Jahren, also 39 werde ich jetzt in ein paar Tagen, auch ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt. Und der Michi hat Philosophie studiert und ist auch weit rumgekommen und viele, viele, viele Praktikanten im Weingut gehabt. Ich glaube, dass wir gut in der Lage wären, das zu machen, aber laut
Dürft
Papier
nicht, ne?
dürfen wir es nicht, weil man
Ja.
braucht einen Technikermeister oder ein Studium, ne? Genau, das ist das Einzige.
Ja, was wäre das für ein Aufwand nochmal, das zu tun?
Also ein Meister ist ein Jahr Vollzeit hier in Veilshöchheim. Ich glaube, woanders sind die Modelle vielleicht ein bisschen anders. Aber ich bin raus aus der Nummer, mich nochmal auf die Schulbank zu setzen. Ne?
Hm, verstehe.
Ich bin hier meistens 6 Tage die Woche am Vollgas geben in den Weinbergen. Und ich kann das nicht mehr. Das Thema ist für mich vorbei. Ich kann mich nicht mehr in die Schule setzen und mir Dinge anhören, wovon ich glaube, dass ich sie zum Teil nicht
Ja.
brauche.
Das heißt, bei
Ja.
den zwei Naturkindern in Kitzingen bist du jetzt seit 2019.
Nee, nicht ganz. Ich bin danach, nachdem ich das zweite Mal reingerutscht bin, für ein paar Monate zum Matthias Wörner in nach Durbach. Das ist ein Freund von mir.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich auch,
Kenne
oder?
ich, ja.
Hofgut Wörner.
Ja.
Und habe mich da verstecken können dürfen, sozusagen. Auch großes Danke, die haben mir geholfen, wieder zurückzufinden und mich aufgepäppelt. Ich habe damals mitgeholfen bei Matthias, das alte Backhäuschen. Haben wir einen neuen Dachstuhl aufgebaut. Der Cousin vom Vater, glaube ich, ist es. Der ist Zimmermann. Und dann durfte ich da mitwerkeln und nebenbei haben wir halt noch Reben geschnitten. So, das war im Winter.
Sind ja absolute Holzfreaks, ne?
Absolut, ja. Also richtig cool,
Ja.
was die da machen.
Und die Laura
Ich
war auch schon
weiß,
da?
die Laura war auch schon da, genau. Und ja, jetzt war es wieder vor kurzem das Hoffest, wo ich auch mit ausgeschenkt habe, mit ein paar anderen Frankenwinzer zusammen. Es war schön,
Ja.
da jetzt mal wieder hin zurückzukehren.
Ja, das glaube
Dann
ich.
habe ich mich aber doch entschieden, zurück nach Franken zu kommen, weil ich bin halt einfach Franke. Und habe dann ja beim Andi Weigand gearbeitet
Okay.
und hier in Kitzingen beim Gut Wilhelmsberg.
Okay, ja.
Und das Thema Andi Weigand hat sich dann irgendwann mit den zwei Naturkindern gewechselt. Also er hatte jemanden, der bei ihm gearbeitet hat und Ausbildung gemacht hat. Und ich war 3 Tage, nee, 2 Tage die Woche bei ihm. Das war aber dann eigentlich zu viel, also Manpower, die er nicht mehr gebraucht hat. Und derjenige, der beim zwei Naturkindern war und in Iphofen gewohnt hat, der wollte lieber ganz in Iphofen arbeiten und dann haben wir den Switch gemacht. Außerdem hat er mich auch jemanden gebraucht, der quasi im Weinberg Traktorarbeiten macht und so ein bisschen selbstständig ist.
Das hast
Und
du ja
dann,
bei Simone gelernt.
genau, das habe ich da gemacht und gelernt. Und der Andi ist ja selbst auf der Maschine und der Vater ist noch sehr aktiv da und da war dafür eigentlich gar kein
Bedarf.
Einsatzzweck da. Und dann hat es eigentlich im Nachhinein für alles sehr viel Sinn gemacht. Und seitdem bin ich 3 Tage die Woche beim Michi Völker angestellt und sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Fühle mich da sehr wohl. Und mittlerweile auch nur noch die 3 Tage in Anstellung und mache 2 Tage dann meine eigenen
Dein
Weinberge und
eigenes
meine
Projekt,
Weine.
das heißt, Gut
Genau.
Wilhelmsberg waren mal 2 Tage, oder?
Das war am Anfang sogar, nee, 3 Tage, als ich 2 beim Andi war und dann haben wir gewechselt. Dann waren es 3 bei Michi, 2 bei Gut Wilhelmsberg und mittlerweile sind die 2 Tage. Dann war es mal ein Tag, als ich meinen zweiten Weinberg dazu genommen habe und jetzt habe ich 4 Weinberge und genug zu tun, dass ich
Ja,
das nicht mehr schaffe, um 4 Tage irgendwo zu
das
arbeiten.
glaube ich.
Ja.
Gut Wilhelmsberg, ein Satz dazu, das ist ja ehemalig Wilhelm Meuschel Junior, ne?
Genau,
Das
ja.
ist ein durchaus ja historisch bekanntes Weingut in der Region. Hat dann den Besitzer gewechselt. Es ist, glaube ich, jetzt eine Investorengruppe gewesen, die das hat oder hatte. Und du hast dann da gemeinsam mit dem Lukas Herrmann oder mit wem gearbeitet?
Ja, der Lukas Herrmann ist Betriebsleiter und ich war angestellter Winzer, ne? Für alles so. Keller, Weinberg, so wie ich es eher am liebsten habe. Und wie wir in der Art und Weise, wie wir Wein machen, der Michi hat mich am Anfang auch mal gefragt, ob, wenn ich das brauche für mein Ego, ob ich Außenbetriebsleiter oder Kellermeister oder irgendwas sein will. Aber das spielt bei uns gar nicht mehr so die Rolle wie bei der klassischen Weinkarriere früher vielleicht oder in größeren Betrieben auch immer noch. Wir machen alles, ja, weil für mich ist das Thema rund von A bis Z so. So die Art und Weise, wie wir Weine machen, müssen wir wissen, wie unsere Weinberge sind und das gehört alles zusammen.
Ja, sonst wirst du auch blind für die andere Abteilung, ne? Wenn du nur Kellermeister bist und überhaupt dich nicht auskennst, wie draußen sozusagen die Witterung verläuft und wie der Jahrgang ist, dann fehlt was, ne?
Ja, also in großen Weingütern ist das wahrscheinlich gar nicht möglich, ne? Klar, da muss der Kellermeister vielleicht informiert werden von seinem Außenbetriebsleiter, welcher Weinberg ist gut versorgt, welcher nicht so, um darauf önologisch vielleicht reagieren zu können. Aber ich bin in allen unseren Weinbergen eigentlich meistens gut informiert, wie da der Status ist. Über ein paar Jahre kriegt man natürlich auch Erfahrung, wie ein Weinberg in einer generellen Konstitution ist und trifft dann Entscheidungen. Will ich den so ein bisschen mehr zur Vitalität führen? Das heißt, ich versuche Boden noch aufzubauen, bringe Kompost rein, fahre vielleicht mit der Begrünungskonkurrenz ein bisschen runter. Ist einer sehr gut versorgt, dann macht er meistens auch in der Gärung keine Themen, weil der Most gut versorgt ist. Kommt es auch wieder aufs Jahr an, ne? Wenn es ein sehr trockenes und stressiges Jahr für die Pflanzen ist, sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Und der eine Weinberg kann das trotzdem besser abpuffern aufgrund des Bodens wie der andere. Und das sind alles Dinge, die natürlich bei uns beim Naturwein machen sehr wichtig sind, weil wir ja keine gärstarken Hefen zusetzen, keine Nährstoffe zusetzen. Und die gut versorgten Moste, so haben wir die Erfahrung gemacht, minimieren das Risiko. Ich will nicht sagen, dass es ganz ausschließen, aber sie minimieren das Risiko für Weinkrankheiten und Weinfehler deutlich.
Ja,
Ne?
absolut. Absolut.
Genau.
Erlaube mir jetzt eine Frage, weil ich mich auch gerade erinnere, dass Gut Wilhelmsberg Konkurs oder Insolvenz angemeldet hat. Das heißt, da ist noch völlig offen, ne, wie das weitergeht jetzt, ob es weitergeht und wie es weitergeht und mit wem es weitergeht. Da müssen wir mal abwarten. Aber da kommt mir eine Frage, nämlich Du bist ja im Grunde genommen jetzt aus deiner Ingenieursbiografie hineingewachsen in eine andere Branche, nämlich in die Weinbranche.
Ja.
Wenn du da mal deine Erfahrungen jetzt jenseits deiner individuellen Geschichten insgesamt mal vielleicht reflektierst im Hinblick darauf, auf die Frage, welche Perspektiven haben dann junge Menschen, die in diese Weinbranche hineinwachsen wollen, ohne dass ein elterlicher Betrieb vorhanden ist. Ja, man kann als Angestellter natürlich arbeiten. Du hast dann auch jetzt ein eigenes Projekt angefangen. Dafür brauchst du aber dann auch Kapital. Es braucht wahrscheinlich Weinberge. Man muss was pachten können. Man braucht vielleicht auch Räumlichkeiten, wo man dann die Dinge im Keller umsetzen kann, ne? Ausbauen kann. All das ist ja letztendlich notwendig. Wie schätzt du diese Bedingungen für jemand ein, der, sagen wir mal, von Geisenheim kommt oder eine Ausbildung gemacht hat, kein elterlicher Betrieb vorhanden ist, aber in diese Weinwelt hinein will?
Also es gibt natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Wege im Weinmachen, in der Weinindustrie. Ich habe mich ganz klar für das Thema hochwertige Weine machen entschieden. Das ist mein Ziel und mein Anspruch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viel Fläche zu machen, maximal zu automatisieren und über den Preiskampf zu gehen. Das ist etwas, das würde mich jetzt gar nicht reizen. Da würde ich eher einen anderen Job machen. Warum? Also ich habe ja erzählt am Anfang, dass ich so das Thema damals hatte mit den Sinnen, mit dem Kopf hauptsächlich nur. Und auch, dass ich das Thema Wein vielleicht am Anfang aus falschen Gründen und falschen Motiven gewählt habe. Und mittlerweile bin ich sehr glücklich darüber, dass ich es gewählt habe, weil ich glaube, das Weinmachen ist etwas, wo man seine Sinne sehr gut einsetzen kann. Und zwar gehört da nicht nur die Nase und die Zunge, der Mund dazu, sondern meiner Meinung nach auch die Augen, jetzt nicht nur wegen Wein angucken, welche Farbe hat er und so weiter, und die Ohren. Weil man immer, ich sag mal, aktivierte Antennen haben sollte, oder es ist kein Fehler, sie zu haben, ne? Ich muss Dinge wahrnehmen und aufnehmen. Wenn ich durch den Weinberg laufe und die Pflanzen beobachte, dann sehe ich, wie es denen gerade geht. Brauchen die irgendwas? Brauchen die nichts? Mache ich besser nichts? Mache ich zu viel eh schon? Das alles kriegt man gefeedbackt, wenn man nur aufmerksam hinguckt, hinhört. Und das, glaube ich, ist bei mir schon ausgeprägt. Ich bin ein sensitiver Mensch. Und darunter habe ich vielleicht in meinem Leben auch schon gelitten. Aber jetzt kann ich halt diese Charakterzüge, glaube ich, ganz gut einsetzen, ganz gut gebrauchen. Und deswegen bin ich froh, dass ich den Beruf gewählt habe, weil ich da eben meine Sinne sehr gut einsetzen kann.
Verstehe. Jetzt aber doch noch mal präzise, genau nochmal zur Frage zurück. Die Frage hast du ja zum Teil beantwortet, aber nur so hast sie angerissen. Was mich interessiert ist, welche Perspektiven die Weinbranche tatsächlich für junge Menschen, entweder die direkt von der Uni kommen oder die vielleicht auch wie du als Quereinsteiger merken, dass sie in ihrem Beruf nicht ganz happy werden und sozusagen auf diese Weinwelt, auf diese Weinbranche schielen, vielleicht sich eine ein Leben als Winzer, als Weinmacher vorstellen können. Was bietet die Branche solchen Menschen?
Also meistens gibt es ja nur einen Weg, Dinge rauszufinden im Leben, und das ist, man muss es probieren. Ne? Es kann niemand einem die Antwort geben, ob irgendwas für einen das Richtige oder das Falsche ist. Oft ist es so, wenn man ein bisschen Mut aufbringt und es versucht, dann findet man es raus. Und ich bin meistens, wenn ich mutig war, habe ich davon profitiert. Ich komme allerdings von der Seite, dass ich eher früher ein bisschen unmutig war. Wenn jemand sowieso immer sehr mutig ist, dann kann man natürlich auch überdrehen. Es ist vielleicht so das Thema Balance, ne? Und auch im Wein, im Weinberg, für mich ist das Thema Balance ein ganz zentrales. Aber zurück zur Frage. Ich glaube, die Chancen momentan, das müssen wir differenziert betrachten. Einmal, was das Thema Weinberge angeht. Ich glaube, momentan kommt man so leicht an Weinberge,
wie noch nie?
Wie schon lange nicht mehr. Ne? Also noch nie weiß ich nicht, aber
wie schon seit lange ich, nicht mehr, ja.
Genau, also seit ich in der Branche dabei bin, ist es so, dass wir einfach einen brutalen Gap haben zwischen dem, was Kosten angeht und dem, was Flasche Wein kostet und was es an Menge auf dem Markt gibt. Ich glaube, hier bei uns, ich weiß nicht, wie es in anderen Weinanbaugebieten ist, aber hier bei uns gibt es schon die ersten Weinberge pachtfrei. Ja, man wird fast angefleht, Weinberge weiter zu bewirtschaften. Das heißt, viele Flächen werden frei. Sind das jetzt immer die besten Flächen, die zuerst frei werden? Vielleicht nicht. Sicherlich werden auch Flächen in den Steilhängen frei, weil die mühsame Arbeit überhaupt nicht mehr so gemacht werden will und vielleicht auch nicht mehr nötig ist, weil die Trauben auch in flächeren und nicht Hardcore-Süd-Süd ausgerichteten Lagen zur hohen Reife kommen, ne? Was früher ja eher das Thema war. Jetzt schaut man eher, dass man eine schöne Säure und Spannung behält und die Weine nicht verkocht werden. Und das heißt, an Weinberge kommt man. Ich habe es jetzt so gemacht und bin da sehr dankbar, das Konzept mit Michi, dass ich im Prinzip die Weingutsmaschinerie nutzen kann und auch einen Kellerabteil angemietet habe. Da haben wir in Kitzingen den einen Vorteil, wir haben Platz. Hier waren es mal große Kellereibetriebe, ne?
Ja,
Kitzingen war
absolut, absolut.
Weinhandelshauptstadt, also Platz haben wir. Und so komme ich eigentlich, und ich bin da jetzt so vorgegangen, dass ich von Jahr zu Jahr ein Stück mehr gemacht habe. Ne? Ich habe ein paar Flaschen Wein gemacht, habe sie vermarktet, habe mir ein Fass gekauft, habe im nächsten Jahr ein Fass mehr gemacht, habe den Wein verkauft, habe mir noch einen Tank gekauft. Und so bin ich halt vorgegangen, habe dann einen weiteren Weinberg dazu gepachtet. Das heißt, ich habe 16 angefangen, meine ersten eigenen Weine beim Horst damals noch zu machen. Bei Simone habe ich eigene Weine machen dürfen und habe halt von Stück Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr gemacht. So, und so ist das für mich jetzt eigentlich, dass ich mit überschaubarem Risiko wirtschaftlichen das nebenher, nebenbei gemacht habe. Jetzt so mein Freund, der Martin Hirsch hier in Kitzingen, der macht es zum Beispiel anders. Der ist in den elterlichen Betrieb nach Hause zurück, wo der Vater aber auch nur noch Federweiser gemacht hat. Und geht halt all in, so mehr oder weniger, ne? Ich meine, es gibt immer eine zweite Chance so bei uns in Deutschland, sage ich immer. Er macht halt jetzt Vollzeit sein Wein, will jetzt noch ein bisschen Gastro nebenher machen, so. Das kann genauso funktionieren. Für mich war das halt der Weg und der ist ein bisschen, vielleicht ein Ticken risikofreier.
Ja, also was ich jetzt rausgehört habe, du sagst auf der einen Seite, war noch selten so günstig, Weinberge zu kriegen. Das ist so. Wie das dann mit Gebäuden ist, das ist so meine Erfahrung dann ein Tick schwieriger, weil die Menschen, die Weinberge abgeben, ja immer noch in ihren Häusern leben, ne? Also
Ja, richtig, ja,
als
glaube ich auch.
Betriebsstätte ist dann schon manchmal ein Tick schwieriger. Und auf der anderen Seite hast du angesprochen den Markt und hast gesagt, im Moment sind die Produktionskosten relativ hoch. Die Flaschenpreise steigen zwar auch, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie sie steigen müssten. Und auf der anderen Seite haben wir ja einen Nachfragerückgang. Ja? Das
Ja.
heißt, ein Konsumrückgang deutlich von mindestens um die 20%. Und das heißt, es gibt auch da einen stärkeren Wettbewerb am Markt, ne? Oder?
Ja, muss man so sagen, ne? Das Thema Alkohol trinken ist nicht mehr so, ja, so ausgeprägt, wie es vielleicht noch vor Jahren war. Ich sag mal, wobei das ja eh nicht unbedingt so meine Zielgruppe ist, ne? Ich merke es jetzt so in den Gaststätten hier auch. Oft ist dann um 9 Uhr alles durch, so, wo früher die Leute halt noch einen zweiten und einen dritten shoppen hier bei uns in Franken, sagen wir, bis 11 Uhr sich reingestellt haben, ne? Und aber ich sag mal, bei uns geht es ja eh um das Thema Geschmack und Genuss.
Das heißt, das ist eine Nische, ne?
Ja, was wir machen, ist schon eine Nische, definitiv. Auch erkennt man auch daran, wenn man sich den Durchschnittspreis für eine Flasche Wein anguckt. Das ist alles ein ganz anderes Business wie das, was wir machen, ne? Und wie gesagt, das würde mich nicht interessieren, weil da bin ich mit meinen Charakterzügen nicht der Richtige dafür. Da kann ich die überhaupt nicht einsetzen. Da muss ich eher vieles ausblenden, was ich da so sehe. Ja, und deswegen die Art und Weise, wie wir es machen, ist es, glaube ich, passt zu mir. Und ich glaube, das ist durchaus möglich für jeden, das zu machen. Allerdings muss ich auch sagen, der Horst hat immer gesagt, Qualität kommt von Qual. Das wäre jetzt nicht mein Sprichwort, ja. Aber es ist natürlich schon irgendwo ein wahrer Kern dran. Wenn man hochwertigen Wein machen will, neben den Fähigkeiten, Dinge zu erkennen und darauf zu reagieren, ist es schon auch einfach monotone Arbeit. Disziplinierte, monotone Arbeit, das muss man auch mal ganz klar sagen. Neben der ganzen Romantik, die das Thema Weinmachen hat. Es geht einfach auch darum, zur richtigen Zeit die richtigen Schritte diszipliniert durchzuziehen, und oft hat man auch nur kleine Fenster dafür. Und man muss sich immer vorstellen, auf so einem Hektar Weinberg stehen, je nachdem, wie dicht man pflanzt, aber ich sage mal im Schnitt 4.000, 5.000 Reben. Und man fängt mit einem Arbeitsgang bei der Rebe 1 an, macht bei Rebe 2 weiter, 3, 4, 5 und irgendwann, bis man bei 5.000 ist auf dem Hektar. Und klar ist jeder Stock ein bisschen anders, aber bei manchen Arbeit, wie Heften oder sowas, ne, ist das einfach auch disziplinierte, monotone Arbeit. Und da muss man für bereit sein oder sich darauf einlassen können. Und wenn man das nicht kann, das hat auch bei mir auch am Anfang wenn gedauert, ne? Im Keller ist anders so, da drehst du schneller große Räder, da ist mehr Action. Wenn du schneller irgendwie Belohnung vom Hirn willst und große Dinge bewirken willst, ist da vielleicht ein bisschen mehr los. Aber ich habe mich mittlerweile sehr damit abgefunden und komme damit eigentlich gut klar, von Stock zu Stock zu denken und zu arbeiten und den Kopf frei zu machen. Und
Aber es gibt ja noch eine
das
weitere Ebene, also nicht nur Weinberg und Keller, sondern auch die der Vermarktung. Das heißt, da
Ja,
ist Kommunikation gefragt,
sehr
da ist
korrekt.
Präsenz auf bestimmten Märkten, Messen etc. gefragt. Und
Ja.
natürlich kriegst du da auch Feedback, ne? Feedback von Händlern, von Kunden, von den Menschen, die Weine eben trinken. Und das ist ja nun insofern von der Pflanzung, von der Arbeit im Weinberg bis hin zu zum Verkauf, ja, eine riesige Range, ne? Und insofern, wenn man mal alles in einen Blick nimmt, alles andere als eintönig und monoton.
Das ist richtig, absolut. Das hat man dann in der Selbstständigkeit vor allem, ne? Weil dann muss man alles drei machen sozusagen oder darf. Und das ist schön, das mag ich auch sehr. Man hat halt beim Weinmachen immer so Phasen, würde ich sagen, ne? Jetzt zum Beispiel den Rebschnitt im Winter, da bist du 3 Monate nur draußen, jeden Tag so mehr oder weniger. Schneidest und dann gibt es die Phase des Heftens, dann gibt es die Phase im Herbst, ne? Lesen, 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 Trauben schneiden, Trauben schneiden. Und aber klar, du hast recht, Kellerarbeit ist anders. Jetzt, wie wir Wein machen, ich habe früher die Kellerarbeit geliebt, ne? Ich habe das, da ging die Zeit rum wie nichts, es ist Action, bam, bam, du kannst Prozesse, da musst du dir überlegen, welchen Prozess triggerst du wo ein, um am Ende am effizientesten die Arbeiten zu erledigen.
Und jetzt lässt er alles die Natur selbst machen, ne?
Ja, das ist alles so ein bisschen weniger wichtig geworden. Ich mache ja nicht viel im Keller. Ich habe so auf der Reise bis dahin, wo ich jetzt bin, schon gelernt. Ja, ich würde es für mich so beschreiben, ich mache so wenig so wie möglich, so viel wie nötig im Keller, nach meinem Bauchgefühl. Also ich habe dann bei Michi mal Weine von 2013, 14, 15 haben wir mal eine Silvaner-Vertikale gemacht, ne? Es waren unfiltrierte Weine und von ihm auch ungeschwefelt. Und da hat es bei mir, bumm, so manchmal, wenn mich ein Wein sehr berührt, dann ist das, dann will ich wie so ein Engel davon fliegen, jetzt ein bisschen übertrieben, aber da habe ich so ein Bild, oh, da flattern die Arme nach oben, ne? Da kriege ich Gänsehaut. Und ich finde einfach, also ich finde, dass die Weine unfiltriert, ich persönlich die Weißweine, wie auch die Rotweine sowieso, einfach viel lebendiger und frischer und mit mehr Spannung reifen. Die Hefe, die macht im Mund auch nochmal so eine andere Haptik. Natürlich verliert man diese klare, präsente Frucht vielleicht ein bisschen. Ist bei uns aber eh nicht so wichtig, sage ich mal. Darum geht es uns nicht so sehr. Aber für mich reifen die Weine viel schöner. Also dieses steril filtrieren und hart abschwefeln macht die Weine für mich in der Reife oft so pappig, firn. Das wurde mir da erst bewusst und das hat sich dann natürlich auch auf meinen Weinstil verlagert. Ich selber bin aber aktuell kein Hardcore-Naturer, würde ich sagen. Wenn die Weine jetzt aus sehr trockenen, gestressten Jahren kommen und lange und zäh gären oder sich beim BSA irgendwas schwer tut. Und ich habe sensorisch, also ich baue komplett ohne Schwefel auch aus, aber wenn ich dann aufs Füllen zugehe, kommt bei mir der Zeitpunkt, wo ich die Weine noch mal in Ruhe probiere, auch mal auf eine Flasche halb voll ziehe und die ein paar Tage oder eine Woche stehen lasse und gucke, wie sie sich entwickeln. Und wenn ich das Gefühl habe, da brennt was an, weil ich mag es schon fresh und clean, muss ich ehrlich sagen, dann scheue ich nicht davor zurück, auch eine kleine Schwefelmenge so bis, ja, um die 20 Milligramm pro Liter zu geben, ne? Bis
Ja,
maximal 30, so.
und dann vertraust du ein Stück weit, du hast ja vorhin gesagt, auch auf dein Bauchgefühl, ne,
Komplett.
auf deine Wahrnehmung, auf das, wo,
Ja.
wenn du im Moment dann das Gefühl hast, dieser Wein braucht ein bisschen Hilfe, ja,
Ja.
dann schenkst du sie ihm.
Auf was soll ich mich sonst verlassen?
Ja.
Ich hab mein Bauchgefühl, es hat sich sicherlich aus Erfahrungen gesammelt und da bin ich auch bestimmt noch nicht am Ende der Lernkurve. Sicherlich ist sie nicht mehr so steil wie noch vor 7, 8 Jahren. Aber ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das bin ich, ja. Und so sind auch meine Weine.
Wir haben ja in Kitzingen deine Weine verkostet und was bei mir hängen geblieben ist, ist was ganz Simples. Die Weine haben, die haben eine schöne, ich würde mal sagen, eine schöne Dreidimensionalität gehabt. Ganz viel Frische, ganz viel Energie, eine sehr zurückhaltende Nase und sehr viel Haptik, also Mundgefühl, da war ohne dass es jetzt, sagen wir mal, aufregend oder nervös wirkte, war da ganz viel Leben, ne? In dieser Haptik drin. Es war einerseits stoffig, dicht, mit Grip und einem Gerbstoffeintrag, eine gewisse Salzigkeit. Es war Leben drin, ne? Und das hat, insofern stimmt das auch, was du vorhin sagtest, dass diese Weine oft eine andere Vitalität ausstrahlen. Und bei dir war das so, Vitalität das eine, aber auch irgendwie was in sich Ruhendes, fand ich. Also diese Kombi, die ist hängen geblieben und das hat mir sehr gut gefallen. Man muss aber auch ein bisschen hinhören, ne, bei diesen Weinen. Also das sind so keine, die von der Aromatik her laut auf einen zuspringen und sagen, hier bin ich, ne? Sondern sie haben so ein bisschen von der Aromatik definitiv eine sehr zurückhaltende, fast schon eine Understatement-Art.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Da fühle ich mich sehr gut mit getroffen. Danke dir dafür. Ich glaube schon, dass man sehr oft Wesenszüge und Charaktereigenschaften von Menschen auch in den Weinen finden kann, die sie machen. Und ich bin eigentlich schon ein Mensch, der genau hinguckt, hinhört, glaube ich. Und dementsprechend, also mich stört oft, wenn irgendwas so vorlaut ist, aufdringlich. Ich mag eher das feine, zurückhaltende. Ich war schon immer eher ein Understatement-Typ. Und deswegen spricht mich das wahrscheinlich auch beim Weinmachen so an und ich suche das in den Weinen. Habe für mich ja auch im Leben lernen können, dürfen, müssen, dass das Thema Balance einfach ein wichtiges ist. Und dementsprechend versuche ich das auch in den Weinen zum Ausdruck bringen zu lassen. Und ich sage mal, die leise Frucht, so, die kommt schon oft auch einfach daher, dass wir, also einmal die Rebsorte Silvaner, die ich ja so liebe, die bringt es schon mit, so. Und dann das lange Lager auf der Hefe, in Anführungszeichen. Ich würde sie teilweise gerne noch länger auf der Hefe liegen lassen, aber jetzt bin ich noch so weit, dass ich nur so viel Gebinde habe, wie es dann langt für den Herbst. Sonst würde ich sie teilweise auch gerne mal 2 Jahre liegen lassen. Aber ich brauche die Gebinde wieder zum Herbst. Und
Verstehe.
eigentlich passt es ja dann auch mit ein paar Monaten Flaschenreife, ne? Also ich lasse die jetzt, ich bin jetzt dran, die 23er aus den Fässern und Amphoren zusammenzulegen. Die ziehen dann jetzt von Fass und Amphore in Edelstahl um die Einzelpartien zusammen. Dann bleiben sie da nochmal 2, 3 Monate. Ich nehme da auch nochmal richtig viel Hefe mit. Und nur kurz vorm Füllen, 2, 3 Tage vorm Füllen, ziehe ich sie dann von der Hefe runter und nehme aber noch so einen Schleier mit, weil ich das eben sehr mag, ne? Das, wie du sagst, die Frucht geht dadurch wahrscheinlich einen Ticken zurück, weil die Hefe ja auch mit ihren Eigenschaften dann prägend ist. Aber für mich bringt es so eine schöne Haptikstruktur und auch eine Langlebigkeit und Frische mit sich, die ich gerne haben mag, ja.
Ja,
Ja.
das bringt auch für die Langlebigkeit was, ne?
Also dadurch, dass wir sehr wenig Schwefel nehmen, natürlich werden die Weine auch, wenn man klarer abzieht, irgendwo stabil. Wenn die lang gelegen waren und Oxidation erlebt haben, ne? Aber das ist dann so ein bisschen eine Stilfrage so. Ich glaube, im Weingut machen wir das schon meistens so, dass wir es einen Ticken klarer abziehen, nicht immer, aber oft. Da waren sie aber auch noch mal länger gelegen. Und dann gehen sie halt in einen leicht oxidativ stabileren Touch oder Richtung, aber jetzt oxidativ nicht negativ gemeint. Das muss nicht immer negativ sein. Es gibt auch unglaublich schöne oxidative Noten und
Ja,
Stilrichtungen.
yes.
Ich persönlich mag es sehr, wenn ich so ein bisschen dieses leicht oxidative, mikrooxidative von den, ich sag mal, so circa 8 Monaten im Holz oder der Amphore habe, aber wenn ich sie dann reduktiv wieder packe, ne? Hefe nochmal rein, Stahltank,
Ja.
wenn dann diese reduktive Freshness der Grip hinten raus wieder kommt. Und habe dann aber auch für mich gemerkt, dass mein Wein das oft gut tut, wenn sie noch mal ein paar Monate liegen, ne, auf der Flasche. Am Anfang sind sie dann oft ein bisschen zu oder haben einen leichten Füllschock. Und wenn die dann durch die Korken noch mal ein paar Monate atmen können und sich wieder fangen, dann tut es denen eigentlich nur gut
Ja,
in dem
das,
Stil.
was du beschrieben hast, passt natürlich auch sehr, sehr gut zum Silvaner, ne? Das
Ja.
ist eine Art, wie man mit den Silvaner sehr gut handeln kann. Hast du auch andere Rebsorten, mit denen du dann ähnlich verfährst?
Mehr oder weniger mache ich das mit meinen Sorten allen gleich im Keller. Also alles gleich. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ja zuletzt einen Rosé aus Domina jetzt 2 Jahre gemacht. Den habe ich ganz genauso ausgebaut wie meinen Silvaner. Jetzt dieses Jahr habe ich noch einen Rotwein aus Domina gemacht. Da ist natürlich die Stilistik ein bisschen anders, weil den habe ich so 10 Tage auf der Maische gehabt. Ein Drittel Ganztrauben, 2 Drittel abgebärt. Nicht gequetscht und habe den aber nur sehr schonend in der Gärung, in der Maischegärung behandelt, also nur einmal am Tag so überschwallt, gar nicht gestoßen, mit Deckel drauf und dann abgepresst, weil die Domina schon viel Tanninstruktur und vielleicht auch ein bisschen nicht so das elegante Tanninstruktur wie ein Pinot von vornherein mit sich bringt. Da steckt ja Portugieser und Spätburgunder dahinter. Aber wenn ich wollte mal wissen, was da geht, und für mich war das irgendwie auch wieder Bauchgefühl, dass das so eine Art und Weise sein könnte, die Rebsorte dann in ihre Balance, wie ich sie schön finde, zu bringen. Und jetzt gerade zeigt sich der Wein sehr schön, aber der liegt auch in einer Amphore und in einem Barrique sogar, in einem sehr alten Barrique. Und jetzt, wenn ich habe jetzt den Silvaner zusammengelegt, den Weiß, jetzt kommt noch der Rosé und der Rot dran. Und da gehe ich genauso vor, ne? Also ich habe zwar kleine, feine Unterschiede, wie ich im Keller umgehe mit den Weinen, aber jetzt eher weniger von daher, was es für eine Rebsorte ist, sondern mehr, wie das Jahr und die Machart sich auf den Wein ausgewirkt haben, ne? Also ist es ein sehr konzentriertes Jahr, versuche ich im Keller oder schon bei der Traubenverarbeitung eher leicht vorzugehen, ne? Dann extrahiere ich nicht noch extrem. Dann presse ich direkt und gehe eher sanft vor. Ist es ein Jahr, wo die Beeren eher groß sind oder vielleicht noch ein bisschen dünn schmecken oder so, dann gib ihm, ne? Dann presse ich drauf rum, bis es schwarz rausläuft. So, so versuche ich eben auf das Jahr und auf die Natur zu reagieren im Keller. Genau, ja.
Ja, das ist also kein fertiges Rezept, sondern
Nee.
sozusagen du prüfst, was du für ein Material hast, wie der Jahrgang, was der Jahrgang dir gegeben hat und dann,
Ja.
ja, verstehe.
Also da gibt es ja 2 Art und Weisen, glaube ich, wie man mit umgehen kann. Entweder sagt man, ich will das Jahr, jedes Jahr genauso darstellen, wie es ist. Das heißt, ich verarbeite und mache im Keller alles jedes Jahr gleich. Finde ich auch spannend
Ja.
und auch okay.
Ja.
Ich fahre eher so den Ansatz, dass ich immer versuche, die Weine so für mich möglichst schön hinzukriegen, wie es mir am besten schmeckt, und versucht dann die Balance hinzukriegen und wie du gerade beschrieben hast,
Ja,
dementsprechend zu
ja.
reagieren.
Ja,
Ja.
guck mal, wenn du Kinder hast, ne? Zwei, drei Kinder und jedes Kind ist anders. Man kann natürlich sagen, du verfährst als Papa oder Mama mit allen immer gleich. Aber es kann auch Sinn machen, sozusagen sich die Individualität der einzelnen Kids genau anzugucken, und dann merkst du einfach, dass du mit dem einen manches auch anders machen musst und dass das dem Kind auch gut tut, ne? Dass du auf eine besondere Art auf es eingehst oder wie auch immer, ne? Die einen können lautere Töne vertragen, die andere vertragen eher die leisen oder brauchen sie. Und so verstehe ich dich, ne, wenn du auf den Jahrgang eingehst.
Absolut guter Vergleich. Ne? Ein Pino zum Beispiel, da muss ich im Keller meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein, auch sehr regelmäßig die Fässer beifüllen und auffüllen. Für mich oxidiert er sehr schnell weg und das mag ich nicht. Die Weine müssen immer diese reduktive Spannkraft für mich haben, Freshness. Und jetzt eine andere Rebsorte mit viel Tannin, die Domina als Beispiel, die als Rotwein, wenn das Fass da mal ein paar Wochen länger mit 2, 3 Liter, die fehlen, liegt,
Ja, muss nicht immer beifüllen, ja.
juckt die überhaupt nicht. Also tut ihr vielleicht sogar gut, weil die so viel Tannin hat, ne? Also da muss man wirklich drauf eingehen. Aber das ist ja auch die spannende Aufgabe als Winzer. Wenn man immer Schema F machen würde, Coca-Cola-Style, wäre auch das ein bisschen langweilig für mich, ehrlich gesagt.
Es ist im Grunde genommen im Weinberg wie auch bei uns Menschen. Es gibt Herausforderungen, ne? Und es gibt Anpassungsstrategien oder Strategien, mit diesen Herausforderungen umzugehen, Antworten auf sie zu finden. Wenn wir das mal als Stichwort jetzt verwenden und gucken mal quasi aus deinem Erfahrungsschatz in die Zukunft des Weinbaus, also Zukunft, so die nächsten Jahre, vielleicht das nächste Jahrzehnt. Da gibt es eine Reihe meines Erachtens von Herausforderungen. Ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Temperaturanstieg.
Ja, bei uns in Kitzingen ganz krass. Also wir haben sehr trockene, sehr heiße Sommer. Bei uns ist im Jahr vielleicht im Schnitt waren es mal 600 Liter Niederschlag. Wir hatten einige Jahre jetzt zuletzt, wo wir vielleicht 450 hatten. Und wir müssen versuchen, alles zu tun, um unsere Böden wasserspeicherfähig zu machen und nicht zu verdichten. Und deswegen machen wir uns viele, viele Gedanken um das Thema Humusaufbau, Bodenleben, Bodenbegrünung, Abdeckung. Was macht am meisten Sinn? Was ist gut? Und definitiv eine Riesenherausforderung, die auf uns zukommt und zutrifft, ja.
Extremwetterereignisse.
Auch dieses Jahr haben wir wieder Frost abbekommen. Letztes Jahr hat es in Main-Silvaner gehagelt am 8.6. Na klar, ne? Auch das, es ist einfach zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre, den die Menschheit hochgeblasen hat in kürzester Zeit. Und daraus resultiert halt vieles von dem, ja.
Absolut, absolut. Verändern sich auch diese phenolischen Phasen, also Knospenbildung, Erntezeit und so weiter?
Ja, ich glaube schon. Also wir lesen sowieso immer sehr früh bei 2 Naturkindern, weil es uns halt wichtig ist, Säure zu halten, knackige, frische Weine zu haben. Und wir haben in den letzten Jahren, seit ich bei Michi bin, oft schon Ende August das Lesen angefangen. Ne? Ja, ist schon verrückt. Was halt ein Thema sein könnte, ist einmal, wenn ich noch sehr heiße Tage habe, ne, und ich hole dann die Trauben rein mit 30 Grad oder so. Das muss nicht immer vorteilhaft sein. Zum anderen ist dann das Thema Zuckerreife und phenolische Reife natürlich auch eins, wo viel ja auch drüber gesprochen wird und nachgedacht wird. Ich bin persönlich jemand, mir ist es schon sehr wichtig, dass die Trauben richtig schmecken. Ne? Ich habe schon immer so Ideen aus der Erfahrung beim Silvaner zum Beispiel, bei wie viel Öchsle in welchem Bereich der für mich und meinen Weinstyle echt gut passen könnte. Aber auch da hat das letzte Wort wieder die Sensorik. Wenn die Trauben gut schmecken, noch voller Spannung sind, dann geht's raus. Und klar, ich hole mir ich messe die Öchsle und messe auch mal die Säure. Das brauche ich auch in der Hinterhand, aber das letzte Wort macht's Bauchgefühl wieder.
Ja, ja. Ja, und es ist ja bekannt, wer frische Trauben mit Spannung, gutem pH-Wert etc. ernten will, der darf nicht zu lange warten. A und B ist das Zeitfenster, wird immer kleiner, ne, in den letzten Jahren. Zu früh ist dann irgendwann auch natürlich nichts, aber es wird auch schnell dann zu spät.
Ja, man muss schon aufpassen, dass man nicht dünne Weine kriegt, ne? Wenn man zu früh lest oder zu grüne, zu harsche.
Ja.
Das ist definitiv ein Thema. Ich meine, mit der Dichte von Wein, so die Mitte, da hat natürlich auch der Ertrag eine ganz große Rolle und der Weinberg und alles. Aber die Trauben müssen schon eine Reife haben, so dass der Wein eine schöne Balance hat für mich, ja. Ja.
Wie siehst du die Entwicklung bei den Pilzkrankheiten, bei Schädlingen, Richtung, was ist mit Sonnenbrand?
Ja, wir haben hier den guten alten Bacchus. Das ist bei uns unsere Aromarebsorte in Franken, die immer keiner haben will, aber irgendwie ist der Bacchus doch immer weg. So, auch auf dem Fassweinmarkt, so kriege ich das alles mit. Ich meine, wir haben mit Fasswein eigentlich nichts zu tun, aber man kriegt es halt trotzdem mit. Da machen wir uns schon Gedanken. Ne? Wir haben schon ein paar Jahre gehabt, wo es Sonnenbrand gab beim Bacchus. Es ist jetzt keine Sorte, die wenig Traubenansatz hat. Das hat teilweise jetzt so vom Ertrag auch mal gar nicht so schlecht getan. Da hätten wir sonst was wegschneiden müssen, sage ich mal. Aber natürlich macht es alles Arbeit und im Normalfall ist es nichts, was man will. Da müssen wir uns überlegen, wann wir entblättern und wie wir entblättern. Ne? Also es ist jetzt so, dass wir beim Bacchus die letzten 2 Jahre eigentlich gar nicht mehr entblättert haben. So. Wenn ja ist, also da muss man als Winzer halt auch wieder sehr aufmerksam seine Weinberge und das Wetter beobachten. Ein sehr feuchtes Jahr mit hohem Pilzdruck, dann muss man vielleicht doch ein bisschen Luft machen. Habe ich ein sehr heißes Jahr mit viel Sonnenkraft, dann lasse ich die Blätter, wo sie sind und das halt aber auch je nach Rebsorte. Ne? Das ist auch eben das Thema Fingerspitzengefühl im Weinberg und für mich sehr wichtig, ja.
Thomas, du hast vorhin über Domina gesprochen, du redest jetzt über Bacchus. Das sind ja nun Sorten, die jetzt nicht im Himmel der edlen Rebsorten mitspielen. Und sie haben ja auch gewisse Probleme, wenn wir jetzt den Klimawandel uns angucken. Du hast es angedeutet. Kommst du oder kommt ihr nicht auf die Idee, mal Richtung Piwis zu gucken?
Doch, sehr. Im Weingut haben wir einige Piwis
gepflanzt.
Wir haben 2 Weinberge. Der eine ist circa 1 Hektar groß, da ist die Hälfte mit Piwis bestockt, vor 3, 4 Jahren gepflanzt und dann haben wir vor 2 Jahren noch einen angelegt, dazu circa 30 A, der ist mit Piwis bepflanzt. Also das sind Entscheidungen, die der Michi trifft, ganz klar. Ich kann mir noch kein abschließendes Bild machen. Natürlich, von der ganzen Thematik her macht es nur Sinn, weil wenn ich den Boden durch die vielen Traktorüberfahrten beim Spritzen nicht mehr verdicht, muss ich auch nicht mehr reinlangen, kann einfach viel mehr die Begrünungsvorteile nutzen mit Pfahlwurzlern und so weiter, um den Boden zu lockern, muss nicht mit schwerem Gerät ran und mineralisieren und Humus aufbrauchen und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Also von dem her macht es nur Sinn.
Mhm.
Was jetzt die Weine angeht, ist es noch zu früh für mich ein Urteil zu bilden, weil wir jetzt Erstlingserträge haben. Einige Sorten, die es da gibt, sind mir persönlich ein bisschen zu arg aromatisch.
Mhm.
Ich bin ja eher der leisere Typ, was die Frucht angeht. Und vielleicht tut sich da noch was, dass es irgendwann mal was in Richtung Silvaner, Aligoté, Chardonnay und so weiter in Piwi-Richtung gibt. So, das wäre natürlich auch sehr spannend.
So und cool. Richtung Silvaner.
Ja. Ja, du merkst schon, Silvaner ist hier ein großes Thema natürlich in Franken, aber auch bei mir ist es echt meine weiße Lieblingsrebsorte. Absolut. Mhm. Ich mag schon, wie die Pflanze im Weinberg aussieht und wächst. Die Farbe, dieses saftige Grün, auch wie die Trauben aussehen. So, ich mag eigentlich echt alles an der Rebsorte. Klar, sie macht viel Arbeit, weil sie sehr, sehr triebig, sehr wüchsig ist.
Genau.
Na, man muss viel ausbrechen, wenn man guten Silvaner machen will. Aber auch da gibt es wieder die Chance, mit alten Stöcken in eine bessere Balance zu kommen. Und ich glaube, wir haben hier das Glück, dass wir noch ein paar alte Stöcke und Weinberge haben, weil der Silvaner eben in der Vergangenheit so manche Ideen und Vorstellungen vom Rebschnitt der Winzer nochmal irgendwie verzeihen konnte, weil er wieder von unten irgendwie nachgetrieben ist, ne? Wo andere Rebsorten jetzt schon irgendwo überm Draht wären oder schon tot wären, gibt der Silvaner nochmal die Chance, wieder von unten aufzubauen und vitale Saftleitbahnen aufbauen zu können. Und deswegen, glaube ich, gibt es ja auch noch schöne alte Silvaner-Weinberge.
Und es gibt viele, immer öfters wieder gute, interessante, spannende Silvaner. Also da tut sich tatsächlich was. Ja, nicht zuletzt, weil du und ein paar andere da auch in Franken sich dieser Rebsorte wieder zuwenden und auch eine vernünftige oder ich sag mal auch eine für den Silvaner angemessene, passendes Handling gefunden habt. Ne? Da gab es ja auch andere Zeiten, wo man mit dem Silvaner, was weiß ich, gemacht hat. Entweder waren sie ganz grün und so, oder sie waren fett und schwer, oder sie wirkten international mit Holz überladen. Also es gab alles und jetzt findet man wieder so zum wahren Kern der Sorte zurück. Finde ich eine ganz spannende Entwicklung und das Rebsortenspektrum wird dadurch meines Erachtens im hochwertigen Segment nochmal durch etwas ergänzt und bereichert auch.
Ja, finde ich absolut. Was mir jetzt so im Vergleich zum Chardonnay zum Beispiel gut gefällt, ist immer noch diese grünliche Komponente, die ein Silvaner haben kann, ne? Es gibt auch Chardonnays, die oft sowas sehr geil Limettiges haben, was mich auch total anspricht, so, aber oft sind sie in einer gelben, nussigen Stilistik. Und da finde ich einfach so dieses grüne, kräutrige, grasige, was ein Silvaner oft noch mit sich bringen kann, einfach sehr spannend, sehr schön.
Und das Kräutrige dazu.
Genau.
Ja.
Und ja, es gibt nicht nur in Franken hier Vertreter, also bei uns gibt es schon Leute, die das halt seit Jahren hochhalten. Das ist ja bei uns schon eine Sorte gut von bis, ne? Auch Literweine, keine Frage, aber eben auch bis hoch ins GG bei den VDP-Betrieben. Aber auch in Rheinhessen zum Beispiel wird seit ein paar Jahren wieder richtig Gas gegeben und das freut mich. So
Rheinhessen, definitiv.
mein Kumpel aus Ingelheim-Zeiten, der Carsten Salwich, der macht
Carsten,
richtig, richtig starkes Silvaner, bei dem war ich
absolut.
vor kurzem im Keller durchprobieren. Also es ist
Absolut.
absoluter Hammer, was er da hat. Und ja, für mich, also ich habe kaum einen Tag, wenn ich sage, ich will in den Keller gehen und mir eine Flasche Wein holen abends zum Essen oder so,
Immer
wo ich sage, nee,
Silvaner.
auf Silvaner habe ich heute keinen Bock. Gut, bei Riesling, ich bin jetzt nicht der allergrößte Riesling-Fan, Freak, so ich trinke schon auch gerne Rieslinge, da gibt es ganz spannende Sachen, aber da habe ich auch mal Tage, wo ich sage, nee, ein Riesling ist mir jetzt heute zu krass, oder ist mir zu laut, zu viel
Definitiv.
Säure, weiß nicht, aber Silvaner geht eigentlich
Gegen,
immer,
geht
finde ich.
eigentlich immer. Es gibt auch schön im
Ja.
Eisacktal, in Italien, Südtirol.
Ja.
Ja, das ist ja jetzt auch meine Reise durch Franken, mit vielen Begegnungen. Und da gibt es keinen Winzer, der nicht mindestens einen, meistens sehr viel mehr Silvaner im Portfolio hat. Wie siehst du das Thema, Bewässerung?
Ja, auch da bin ich wieder so, wie ich immer bin, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also ich bin kein, wie nennt man das, Fundamentalist, ist so zu religiös, glaube ich, aber also Jungfeld muss hoch, möglichst schnell und muss leben und muss sich gesund entwickeln in den jungen Jahren und danach soll die Wurzel schon in die Tiefe, ne? Also ich darf die Pflanzen nicht verwöhnen, dass sie nur oben, wo das Wasser hinplätschert, ein bisschen Wurzeln aufbaut. Und da braucht es eben auch wieder Fingerspitzengefühl. Man muss hingucken, wann ist die Rebe jetzt soweit. Man muss es ja auch immer vorher machen. Wenn man sieht, dass die Stresssymptome da sind, ist es oft schon zu spät, ne? Das musste ich auch lernen. Dann geht erstmal gar nichts mehr so. Eigentlich muss ich schon mit dem Wasser kommen. Wenn ich die Vorahnung habe, es kommt Trockenstress für die jungen Pflanzen und ich gucke auf die Wettervorhersage und die nächsten 3 Wochen, auf die kann man sich auch nicht immer verlassen, aber die Tendenz ist 35 Grad und Sonne, ja, dann ist es eigentlich Zeit, junge Pflanzen zu betröpfeln. So dann irgendwann im Juni, Juli, in so Jahren wie 18, 19, ne, und 22 auch eigentlich so. Aber wenn die mal ein bisschen hochgezogen sind, dann, das ist wie mit kleinen Kindern, ne? Ein kleines Baby kann ich auch nicht gleich auf die Straße setzen und sag, renn und mach, So, das braucht auch erstmal ein bisschen Unterstützung. Das ist genau das Gleiche. Aber man muss sie dann langsam aber sicher ins eigene Leben entsenden und die eigenen Herausforderungen und Hindernisse erkämpfen und erklimmen lassen.
Ja, vielleicht wird auch das Thema Wasser und Wasserversorgung ein Stück weit weniger dramatisch, wenn die Komposition dessen, was wir als Weinberg bezeichnen, was ja heute im Grunde immer noch eine Monokultur ist, wenn das ein bisschen aufgebrochen wird. Also da ist die Zeilenbegrünung ist das eine, da ist Humusaufbau spielt natürlich eine Rolle. Aber vielleicht auch so Dinge wie Hecken. Es gibt Dinge, ich habe jetzt gesehen, ein Weinberg, der so nach dem Prinzip des Vitiforst oder Agroforst aufgebaut war, mit Sträuchern, aber auch mit richtigen Bäumen, die in die Höhe wachsen, die dann auch Schatten spenden, die also sowohl oberhalb wirken als auch unterhalb möglicherweise, wo die Wurzeln sich vernetzen. Natürlich muss man gucken, dass das nicht Konkurrenz zu stark wird, aber das könnte vielleicht ein ganz neues System Weinberg mal werden, ne? Siehst du für so etwas Chancen oder sind das Fantasien von Menschen wie mir, die Realität, aus den Augen verlieren?
Nee, das sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich kein Experte. Ich habe mich damit nicht so viel noch beschäftigt. Da kannst du den Michi zum Beispiel mal fragen. Wir haben ja einen Weinberg, wo wir das ein bisschen haben. Hier und da ein paar Apfelbäume. Ne? Ich glaube, es gibt es aber auch so, dass eine ganze Zeile Bäume sind und dann dazwischen drei Zeilen Reben und dazwischen nochmal Getreide oder sowas. Aber ich bin da kein Experte und dann kann ich da auch kein gutes Feedback geben. Aber das Thema Diversität, Bodenleben, Bodengesundheit, das ist das A und O. Wie gesagt, vor allem bei uns, überall da, wo es wenig Regen gibt. Wenn ich jetzt in Baden unten bin, der Matze zum Beispiel in seiner Ecke, die haben 900 Millimeter Regen im Jahr, der hat ganz andere Herausforderungen. Da ist es, geht es eher darum, dass der falsche
Ja,
Mehltau
ja.
bekämpft werden muss, ne? Und verhindert werden muss und die können beide Gassen begrünt stehen lassen über den Sommer und bei uns geht es einfach darum, so gut wie möglich den Boden beschatten, so viel Humus, so viel Wasserhalte- und Abgabefähigkeit wie möglich zu erzeugen und wenn dann aber damit das Limit, also das ist das, was wir erstmal komplett ausreizen wollen, bevor wir an Bewässerung denken, also alte Stöcke bewässern, das ist was, davon halte ich nicht viel. Klar, die Weinbaustilistik und Vergangenheit hier ist so 70, 80, 90 Hektoliter auf dem Hektar ernten und feinfruchtige Weine machen. Das geht halt in solchen heißen Jahren mit so wenig Niederschlag nicht. Na, da muss man umdenken, was natürlich bei den aktuellen Flaschenpreisen in der breiten Masse wehtut und deswegen natürlich auch nicht unbedingt gezielt angegangen wird. Aber dann muss es halt mit den Erträgen rundern und die Weinstilistik ist dann auch einfach ein Ticken eine andere. Und dann passt das. Aber bevor wir jetzt hier alte Rebstöcke groß bewässern, so hier wird ja auch über eine Pipeline von Mai nach Iphofen diskutiert seit Jahren. Das ist alles so eine Sache. Also zum Überleben der jungen Reben ja, zum Ertrag maximieren oder Frucht bei hohen Erträgen erzeugen von alten Rebstöcken von mir bin ich absolut dagegen.
Thomas, welche Rolle spielt für dich das Vernetzen mit Kollegen, die Community? Du hast den Carsten Salwächter erwähnt, du hast den Matthias erwähnt in Durbach, den Martin Hirsch, die mir gerade in Erinnerung sind. Welche Bedeutung hat der Austausch mit diesen Menschen, dass man auch mal zusammen ein Glas Wein trinkt, aber auch weiß, da gibt es sozusagen Menschen, die sind ähnlich unterwegs mit einem ähnlichen Zugang zum Weinmachen und da ist man nicht allein und kann auch immer wieder mal Hilfe holen, wenn man sie braucht.
Ja, das ist natürlich wie bei allem im Leben ist Netzwerk und Freunde und Familie gut und wichtig. Ich bin ja so, dass ich sowohl, würde ich sagen, eine introvertierte als auch eine etwas extrovertierte Seite habe. Und auch da ist es für mich die Balance. Also ich möchte schon meine eigene Stilistik und Charakteristik finden, und dementsprechend auch meine Weinberge bewirtschaften und meine Weine werden lassen, so wie es mir entspricht. Und wenn ich jetzt natürlich bei jedem Schritt immer überall nachschaue und nachfrage, wie es die anderen machen, laufe ich Gefahr, das abzukupfern.
Ja.
Das möchte ich nicht. Deswegen die Balance macht's, aber so der Austausch und das Treffen mit anderen Winzern, und wir führen ja doch schon einen eigenen Lebensstil, wo sich einfach sehr viel um das Thema dreht und auch nicht nur von 9 to 5, Montag bis Freitag. Und die Leute, die das auch machen, die fühlen das auch, und dann hat man auch gemeinsame Themen. Und ich genieße die Zeit sehr, jetzt beim Hofgut von Matthias gewesen zu sein, oder vor ein paar Monaten war ich eben beim Carsten, und man muss gar nicht viel sagen und fühlt sich sehr zusammengehörig, weil man halt die gleichen Aufgaben, die gleichen Herausforderungen hat und die gleichen Dinge macht, sich die gleichen Fragen stellt. Jeder beantwortet es für sich ein bisschen anders, und das ist auch gut und schön so. Ich mag da auch die Vielseitigkeit so. Ich will nicht nur Weine trinken, die so schmecken wie meine.
Ja.
Das schätze ich auch sehr, dass es da eben Unterschied und Vielseitigkeit gibt. Und da kommt es mir eben auch wieder auf die Balance an. Also ich brauche auch meine Zeit für mich, und ich genieße die Zeit mit mir alleine in meinem Weinberg oft sehr, wenn ich mein eigenes Tempo und ganz entspannt allein in meinem Weinberg stehe und mich um niemand anders kümmern muss, sage ich ganz ehrlich. Aber gleichzeitig tut es mir manchmal auch ultra gut, rauszugehen und mich mit den befreundeten Winzern zu treffen und auszutauschen und gemeinsam Weine zu verkosten und drüber zu philosophieren und sie wirken zu lassen.
Ja, das ist doch schön, wenn man im Weinberg ist und ist für sich und mit sich gut und alleine mal. Aber zu wissen, ne? Ich kann da jederzeit auch mal rausgehen, wenn mir danach ist, und da gibt es Anlaufstellen.
Ja, genau. Also, das kommt bei uns schon öfter vor, dass man mal, wir haben hier in Kitzingen so eine Gruppe, und wir machen ja eh ein paar Veranstaltungen zusammen hier. Wir haben so ein Gastro-Tasting dieses Jahr gemacht, wo wir einfach Fachpublikum eingeladen haben. Dann haben wir so ein Event gemacht vor kurzem am 1. Mai mit befreundeten DJs in einer Location hier in Kitzingen,
Sehr
wo wir ein
cool.
Tasting machen, und dann kommen die Leute aus dem Umfeld abends noch mit Bar und Musik. Und am Kitzinger Weinfest machen wir auch eine eigene Ecke sozusagen, wo wir unsere Weine ausschenken, wo wir auch die Musik spielen können dürfen, zum größten Teil, die wir aussuchen und uns entspricht, und das Ganze unsere Atmosphäre bekommt.
Wie heißt denn eure Gruppe?
Wir haben uns einfach mal New Kids genannt, New Kids on the Block. Kids, das war Michis Idee, uns ist nichts eingefallen, wie wir die Klammer setzen können, und dann war das eigentlich ein ganz witziger Gedanke, sagen wir mal so. New Kids, das Kids wie Kitzingen, weil wir doch sehr anders Wein machen, als jetzt so aus Kitzingen klassisch kommt. Ne? Hier ist ja vor allem die GWF groß, und die alten Weinkellereien haben wir jetzt auch nicht unbedingt so den Naturweinstil gemacht oder den Low Intervention Style. Und ja, da sagen wir auch einfach mal, ey, Feierabend, wer hat Bock auf ein Bier in der Kneipe? Und dann
Cool.
hocken wir uns zusammen, und meistens reden wir dann doch drüber, was wir gerade so im Weinberg gemacht haben.
Habt
Genau.
ihr auch eine gemeinsame Website oder sowas?
Nee, das haben wir alles noch nicht.
Okay.
Also.
Also wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, oh, die Weine interessieren mich, der Typ interessiert mich, wo gibt's eine Chance?
Unterschiedlich. Ich mache schon auch Direktverkauf.
Okay.
Ne? Einfach entweder in Kitzingen vorbeikommen oder natürlich per Versand. Ganz normal. Dann gibt es mich aber auch im Fachhandel. Ich habe mittlerweile ein kleines, aber feines Händlernetz haben wir uns finden können. Händler, denen meine Weine gefallen, und Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeite. Und was mich auch immer reizt, ist in Gastronomie zu kommen. Ich liebe gutes Essen,
Ja.
und da in Restaurants zu sein, die ich cool finde, die mir gefallen, ist für mich auch total das Ziel und hoher Anspruch, ne? Ich finde
Okay.
immer irgendwie, Winzer lieben Köche und Köche lieben
Ja,
Winzer, habe ich oft den
natürlich.
Eindruck.
Das gehört zusammen. Das
Ja,
gehört
ja.
zusammen. Und raus kriegt man es einfach, indem man dich mal anruft oder schreibt, ne? Da kriegt man raus, wo man die Weine beziehen kann.
Ja, genau. Ich habe so eine kleine Weinliste, das ist alles noch so, das mache ich, habe ich im MS Word gemacht, ne? Das sind 4 Seiten, eine Seite, wo ich so ein bisschen meine Philosophie beschreibe und wie ich Wein machen verstehe und was ich da tue. Und dann die Weine mit ein bisschen ausführlicher Beschreibung. Sagen wir, auch da ist noch Raum für Professionalität irgendwann in der Zukunft, aber wichtiger ist mir erstmal, dass das, was in der Flasche ist,
Ja,
passt.
verstehe, verstehe. Wir haben einen großen Bogen geschlagen heute, Thomas. Letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich sag mal, innere Ruhe und Gelassenheit. Dass ich die Kraft finde, dass ich die Dinge anpacke und ändere, die ich ändern kann und will, beziehungsweise die Dinge mache, wo ich glaube, dass sie richtig und gut sind. Und die Gelassenheit zu finden, mich weniger über Dinge aufzuregen, die nicht hundertprozentig sind. Ich muss immer noch ein bisschen mit meinem perfektionistischen Muster kämpfen. Immer wieder.
Okay. Ja, und auch vielleicht
Genau.
Gelassenheit gegenüber den Dingen, die man auch nicht verändern kann, ne? Man hat ja nicht
Ganz
alles in den
genau.
Händen, ne?
So ist es, so
Ja,
ist es, so ist
ja,
es.
ja. Auf diesem Weg und mit diesen Zielen alles Gute. Viel Glück und vielen Dank, Thomas, dass du heute hier bei mir im Podcast Genuss im Bus zu Gast warst.
Wolfgang, vielen Dank dir. Alles Gute und bis bald.
Auf bald. Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit Thomas Patek, einem Quereinsteiger aus Franken, einem, der sich von seinem angestammten Job verabschiedet hat, um in Weinberg und Keller sein neues Glück zu finden. In genau 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem interessanten Winzerpaar aus dem Rheingau, die nicht nur extrem originelle Weine auf die Flasche ziehen, sondern parallel auch noch anderen hochkarätigen Aufgaben nachgehen. Sie als Wissenschaftlerin in Geisenheim, er als Betriebsleiter eines Rheingauer Topbetriebs. Lasst euch überraschen, um wen es sich handelt und wer dann in genau 2 Wochen am Mikrofon von Genuss im Bus Platz nehmen wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.